Einen schönen guten Morgen. Das Thema der heutigen Predigt, man hat es ja schon bei den Liedern bzw. beim Abendmahl ein bisschen herausgehört, Jesus, unser Freund. Das Thema wurde ja gewählt vor einigen Wochen. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich damals mit dabei gewesen wäre, ich hätte das Thema für mich nicht gewählt. Ich tue mir ziemlich schwer, Jesus als Freund zu sehen. Jesus als Gott, Jesus als Boss, Jesus als übergeordnete Institution, da kann ich ganz gut damit umgehen. Aber dass Jesus hergeht und sagt, Herbert, ich stehe mit dir auf einer Ebene, wir beide sitzen im selben Boot, ich bin dein Freund, du bist mein Freund, damit tue ich mir ganz, ganz schwer. Die Bibelstelle, die mir da als erstes einfällt, ist im 1. Mose, Brief, Kapitel 18. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom und Abraham ging mit ihnen, um sie zu geleiten. Das war damals, als Gott zu Abraham ging, um ihm zu sagen, dass er einen Sohn zeugen wird. Und dann, Gott wusste schon, was er machen wird, er wird Sodom und Gomorra zu zerstören. Und dann sagt er bei sich, so, da sprach der Herr, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Das heißt, Gott in seiner Macht hat etwas vor, er möchte zwei Städte zerstören, warum wissen wir? Und dann sagt er sich bei sich, ich kann doch meinem Freund Abraham doch nicht verschweigen, was ich jetzt vorhabe. Und das ist so eine große Dimension, dass ein Gott, der alles kann, der sämtliche Macht hat, zu dem kleinen Abraham hingeht und ihm erzählt, was er jetzt vorhat, nur weil er sein Freund ist. So ein Beispiel, das wir uns gestern Abend, oder das wir dachten, ist eben, wenn ein Riesenkonzern, ein Konzernlenker wie Bill Gates zum Beispiel, ist ein weltweiter Konzern mit vielen, vielen Subunternehmen, und hat irgendetwas vor, eine Strategie für das Jahr 2010 bis 2012. Und du sitzt hier in Hamburg in einem kleinen Büro von Microsoft und Bill Gates denkt sich, wie kann ich dem meinem Freund hier in Hamburg, das kann ich ihm doch nicht verschweigen, das muss ich ihm erzählen, was ich jetzt vorhabe. Ich muss ihn mit einbinden in mein Vorhaben, ich muss ihn einbinden in das, was jetzt in nächster Zeit kommen wird. Und genau so sieht das Jesus. Er ist nicht nur unser Gott, unser Herr, unser jemand, der vorangeht, sondern er möchte uns einbinden in seine Vorhaben, er möchte uns einbinden in sein Leben. Und das ist unglaublich, dass Gott, Jesus, eben selbst sagt, er möchte auch unser Freund sein. Wir haben ja gestern Abend in einer Gruppenarbeit diese Predigt ausgearbeitet, mit Kat, Christoph und Anja zusammen zu viert, weil ich hatte mal wieder die Panik, dass ich Samstagabend noch immer die Predigt nicht fertig habe. Scheinbar scheint es so zu sein, dass das nicht anders möglich ist. Ich verspreche aber, ich habe schon Sonntag angefangen, letzten Sonntag, aber die Gedanken kamen nicht. Aber jetzt haben wir es in einer Gruppenarbeit gemacht und ich hoffe, es gefällt euch. Den wissenschaftlichen Beitrag hat Christoph geliefert. Den werde ich jetzt mal vortragen. Ja, einfach aus dem Internet einige Sachen rausgezogen. Einfach, was Freundschaft bedeutet. Ich lese da jetzt mal vor. Freundschaft bezeichnet eine positive Beziehung und Empfindung zwischen zwei oder mehreren Menschen, die sich als Sympathie und Vertrauen zwischen ihnen zeigt. Die in einer freundschaftlichen Beziehung zueinander stehenden Menschen bezeichnet man als Freundin bzw. Freund. In einer Freundschaft schätzen und mögen die befreundeten Menschen einander um ihrer selbst willen. Freundschaft beruht auf Zuneigung, Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung. Eine Freundschaft wird geschlossen, geht sie einem Ende zu, so erkaltet sie. Der Begriff Freundschaft bezieht sich in der Regel auf Beziehungen zwischen nicht verwandten Personen. Der Psychologe Herb Goldberg sagt, Kameradschaft verlaufe in drei Phasen. Die vorletzte Phase zur Kameradschaft sei die Freundschaft. Auch Goldberg erkennt die erste Phase der Nutzfreundschaften. Sie würden nur geschlossen, solange die Beteiligten, aus welchen Motiven auch immer, voneinander profitieren. Die zweite stellte die Zweckfreundschaften dar. Man geselle sich auch in der Freizeit aus freien Stücken zueinander, um einen bestimmten Zweck zu verfolgen, wie zum Beispiel Fußballer, die sich zum Fußballspiel treffen, um in diesem Zuge miteinander Zeit verbrächten. Und die dritte Phase der Kameradschaft sei dann die Freundschaft. Sie sei unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass Menschen aus Gründen zueinander kommen, ohne bestimmte Ziele, Zwecke, Nutzen etc. zu verfolgen. Diesen Menschen sei es in ihrer Beziehung zueinander nicht mehr wichtig, ob sie selbst Gewinner oder Verlierer sind. Überlegenheit spielt keine Rolle mehr. Und in der Soziologie hat Ferdinand Tönnies Freundschaft als Gemeinschaft des Geistes kategorisiert. Der Grund dafür wird von Psychologen und Soziologen darin gesehen, dass sich enge Freunde einander sicher sind und daher nicht übervorsichtig agieren müssen. Aristoteles sieht Freundschaft als graduelles Phänomen. Freundschaft fängt für ihn in dem Moment an, in dem sich zwei Menschen kennenlernen. Sie wissen also um ihre gegenseitige Existenz. Von dieser Basis aus können die Menschen verschieden weit in die Sphäre des anderen eindringen. Auf der einen Seite hängt die Tiefe und der Umfang des Eindringens von dem ab, was man preisgeben will, und auf der anderen Seite ist die Grenze in der Freundschaft auch bekannt, sodass der andere diese Grenze nicht einfach überschreiten wird. Das zum wissenschaftlichen Beitrag. Es ist schon interessant, die dritte Phase der Freundschaft, man will nicht mehr gewinnen oder verlieren, man will einfach nur Gemeinschaft haben. Man möchte, dass der andere da ist, und das ist das Schöne an einer Freundschaft. Man will nicht alleine sein, wir Menschen sind ja auch dazu gemacht, nicht nur alleine zu sein, man möchte den anderen anwesend haben. Jetzt ist es bei einer Freundschaft bei Menschen ganz natürlich so, Dirk hat ja auch im Abendmahl schon einiges dazu erzählt. Bei der Freundschaft zu Jesus wird das Ganze natürlich schwieriger, weil er ja nicht leiblich anwesend ist. Wir sehen ihn nicht, aber ich glaube, wir können ihn doch spüren und wir können doch etwas von ihm begreifen. Es ist aber für uns, für jeden von uns schwer, Jesus so als Freund anzunehmen. Wir haben gestern Abend davon gesprochen, wie sehen wir Jesus eigentlich? Könnten wir uns vorstellen, mit Jesus zusammen zum Beispiel Karten zu spielen? Am Tisch zu sitzen und zu spielen. Zu dritt Doppelkopf und der vierte ist Jesus. Zum Beispiel. Kann man sich das vorstellen? Oder ist es so das Gefühl, dass man bei Jesus immer gleich, um Himmels Willen, ich muss ja heilig sein. In dem Moment, Jesus könnte da sein. Oh, hier ist vielleicht noch eine Sünde, ich muss noch umkehren. Und da ist noch etwas. Und man verstellt sich. Als ob Jesus nicht sowieso wüsste, was bei uns los ist. Und das aber nicht sowieso uns durch und durch kennen würde. Aber es ist so eine Vorstellung, wie nahe kann ich Jesus kommen oder wie nahe lasse ich Jesus in mein Leben heran oder an mein eigenes Leben. Jesus selbst hat allerdings an die Freundschaft, und das ist schon ein wesentlicher Punkt, einen sehr, sehr hohen Anspruch, würde ich sagen. Er möchte... Ich kann jetzt mal vorlesen, noch einmal aus dem Johannesbrief, Kapitel 15. Da sagt er, das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Das heißt, Jesus einfach nur so zum Freund zu nehmen und ich lebe dann mein Leben weiter, wie ich es möchte oder wie ich es gewohnt bin, geht nicht. Es ist eine Freundschaft, die doch an Bedingungen geknüpft ist. Man muss sich jetzt mal in Jesu Lage versetzen. Er ist Gottes Sohn. Er ist ja jemand, der einen Auftrag hat, eine Mission hat. Er ist jemand, der nicht nur einfach lebt und dann oder gelebt hat und das Ganze ganz locker nimmt, sondern er hatte auch sehr mächtige und einflussreiche Feinde. Vor allem einen Feind, das ist Satan, und viele, die sich auch gegen ihn stellen. Das heißt, er möchte ja seine Freunde, das heißt uns, schützen vor seinen Feinden, die ja dann wieder unsere Feinde sind. Und das ist schon dadurch, dass Jesus also eine derartige Macht hat als Wesen, weil er Gottes Sohn ist, hat er auch dementsprechend mächtige Feinde. Und deswegen sind eben gewisse Prinzipien in der Freundschaft, in der Beziehung zu ihm für uns selbstverständlich. Zumindest sollten sie das werden. Und ein Anspruch ist eben, dass wir tun, was er möchte. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, geht der Apostel Johannes noch einmal genauer darauf ein. Das ist eigentlich ganz interessant, wenn man über Freundschaft oder über Beziehung zu Jesus etwas liest. Das meiste findet man im Johannesevangelium bzw. in den Johannesbriefen darüber, weil gerade Johannes jemand war, der Jesus sehr nahe war. Und da schreibt der Apostel, und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Also nur zu sagen, Jesus kenne ich, Jesus ist ein Freund von mir, genügt nichts. Das heißt auch, seine Gebote, seine Weisungen anzunehmen und zu halten. Dass Jesus Gott ist, wissen wir. Dass Jesus ganz vorne steht, wissen wir in diesem Unternehmen Gemeinde Christi. Weltweit oder internationale Gemeinde Christi. Und wie auch immer Jünger oder Nachfolger von Jesus heißen, dass er der Kopf des weltumspannenden Netzwerkes von Christen ist, wissen wir. Aber dass er dann gleichzeitig auch unser Freund sein will und wir diese Freundschaft aber dann nicht ausnutzen zu unserem eigenen Selbstzweck oder dass wir dann unser Leben dann doch wieder so leben, wie wir es gerne hätten oder Dinge hindrehen, das ist dann halt in unserer Verantwortung. Die Frage ist, ob man Jesus die Gebote hält, aus Gesetzlichkeit heraus oder Gesetzlichkeit in dem Sinn, okay, ich bin ja Christ, ich muss gewisse Dinge tun, und es ist so anstrengend, diese Dinge zu tun, oder aus einer Liebe zu Jesus. Man sagt, ja, ich ist Jesus mein Freund und mein Gott, ich liebe ihn und ich möchte die Dinge ja nicht mehr. Es sind Dinge, die Jesus hasst, also will ich sie auch hassen. Und es passiert ja automatisch, dass man Dinge ablehnt, dass man die weltlichen Dinge mehr und mehr ablehnt und sich davon distanziert und dann von einer Liebe eben getragen wird, um von gewissen Dingen umzukehren, die unser Leben eben negativ beeinflussen. Das zu dem Thema. Ich wollte jetzt noch etwas erzählen, warum habe ich das hier nicht aufgeschrieben. Wir haben gestern Abend darüber gesprochen, wie das wohl war mit den Jüngern. Wir lesen ja immer, okay, Jesus hat die Jünger eingesetzt und er hat jedem Einzelnen gewisse Aufgaben gegeben, aber es ist manchmal schon ein bisschen technisch und man kann sich nur sehr schwer da hineinversetzen, wie das Ganze gelaufen ist. Vor allem so kleinere Reibereien zwischen Johannes und Petrus. Johannes eben, oder zumindest Petrus, wieder eifersüchtig war auf Johannes oder auch umgekehrt, dass das unter den Aposteln auch nicht so ganz einfach gelaufen ist. Und Jesus, als ihr Herr da war, und er wusste ja, welche Verantwortung diese 12 Jungs eines Tages tragen werden. 11, Judas war ja auch mit dabei. Und trotzdem hat er das alles zugelassen. Zum Beispiel, als die Mutter von Johannes und Jakobus gekommen ist und gesagt hat, Jesus, könntest du es einfehlen, dass im Himmel dann später mal meine beiden Söhne links und rechts von dir sitzen. Und die anderen Jünger hören das und sagen, was soll das hier? Eitelkeiten oder was auch immer. Und dann Petrus. Ich bin draufgekommen, dass gesamten Fehler oder viele der Fehler, von die Petrus gemacht werden in erster Linie im Johannesevangelium beschrieben. Ob das irgendeinen Grund hat, dass ausgerechnet Johannes darauf hinweist, wo Petrus die Fehler gemacht hat. Und trotzdem haben sie aber einen gemeinsamen Gott und Herrn und Freund, eben Jesus Christus, der das alles ertragen hat. Und ich glaube, eines der wesentlichen Dinge, wie wir es am Anfang schon bei Wikipedia gehört haben, Freundschaft, das Ziel der Freundschaft, wenn Kameradschaft so weit geht, dass sie zur Freundschaft wird, ist es das Ziel, dass man einander annimmt, wie man ist und halt auch Fehler erträgt des anderen. So wie Jesus eben unsere Fehler erträgt und sie darüber hinwegschaut, wahrscheinlich sehr, sehr häufig, so auch bei uns untereinander. Gemeinschaft ist Freundschaft, Gemeinschaft ist nicht möglich, ohne dass man über Fehler des anderen hinwegsieht. Und nur dann ist es möglich, dass der andere sich so wohlfühlt in der Gemeinschaft und sich nicht verstellen muss. Und das Schlimmste ist, glaube ich, wenn man in eine Gemeinschaft hineinkommt und etwas vorspielen muss. Muss sich verstellen, dann schafft man das ein paar Stunden und zieht sich dann sofort wieder zurück, weil man ja Luft braucht zum Leben. Und ich denke, so sollte es auf keinen Fall sein, sondern wir Erinnern sollten versuchen, eine Atmosphäre zu schaffen, wo jeder angenommen ist, der ernsthaft Jesus nachfolgen will, so viele verstanden hat davon, und alles andere können wir dann beibringen. Dankeschön.